Ja, okay. Der Predigtext für die Predigt kommt aus 2. Mose und aus dem 20. Kapitel, Vers 18 bis 21. Das sind die Verse, die genau nach dem 10 Gebote aufgeschrieben worden sind. Lasst uns dazu stehen, zu Gottes Wort. Das ganze Volk ist beisammen und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schapparhornhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Und er sprach zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Und das Volk stand von Ferne. Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. Amen. Wer von euch hat sich heute Morgen Sorgen gemacht? Komm ich sicher in der Gemeinde? Oder wer hat sich Sorgen gemacht, wenn ich meine Kinder mitnehme? Werden die vielleicht entführt und als Sklaven verkauft? Oder wer hat sich Sorgen gemacht, wenn ich auf der Straße bin? Wird die Polizei mich ohne Grund einfach inhaftieren und ohne ehrlichen Prozess? Oder wenn wir zu Hause sind? Oder wenn du zu Hause diese Predigt anhörst, hast du dich Sorgen gemacht, dass dein Nachbarn auf einmal in deiner Wohnung sein kann, dich rausschmeißt und all deine Besitzungen von dir nimmt? Oder dass dein Chef kommt, auf einmal in deine Wohnung mit einem Eisenrohr und dich androht und sagt, jetzt musst du noch viel mehr leisten, innerhalb genau dieselben Zeit. Und wenn du es nicht schaffst, ich weiß, wo deine Familie lebt, gell? Ich weiß es. Für uns sind solche Fragen oder solche Situationen hoffentlich nicht normal. Für Millionen in dieser Welt schon. Wirklich für Millionen. In den letzten Wochen habe ich einige Bücher gelesen und Videos angeschaut von IJM oder IGM, International Justice Mission. Schreckliche Videos. Leute, die Geschichte erzählen, von was sie miterlebt haben. Die Lage in der Welt ist so schlimm. Niemals hat so viel Sklaven gegeben wie heutzutage. 30 Millionen Leute als Sklaven. Und was denkt ihr, was ist das größte Problem von Leuten in Armut? Laut manchen ist es Gewalt. Nicht so sehr kein Essen, aber Gewalt. Ich habe wirklich mich entscheiden müssen, für welches Beispiel ich jetzt erwähnen möchte. Ich erwähne ein Beispiel von Susanne, heißt sie. Sie kommt aus Uganda und sie ist eine Witwe. Sie hat eine Wohnung von 10 Quadratmetern aus Steinen und ein paar Türen. Und sie hat 3 Enkelkinder, die sie pflegt. Sie sind Waisen. An einem Tag geht sie auf eine Hochzeit. Sie bleibt dort am Abend. Die Kinder, die werden wach am Abend. Was hören sie? Geschrei. Lässt mich diese lausige Frau töten. Der Nachbar hat angefangen, mit einer Spitzhacke den Mauer zu zerstören. Die Kinder schaffen es zu fliehen. Gott sei Dank. Oma ist sehr froh, dass die Kinder noch leben. Aber jetzt ist sie obdachlos. Ihr Gartenstück war ihre einzige Möglichkeit, Nahrung anzubauen. Ihre verwaiste Enkelkinder zu versorgen, ihr Schwein zu halten und Gemüse für das Schulgeld ihrer Enkel zu verkaufen. Jetzt lag die kleine Backsteinhütte, die sie ihr Zuhause nannte, in Schutt und Asche. Ihr Garten war besetzt, ihr Schwein war tot, alle ihre Besitztümer waren gestohlen oder zerstört und ihre gewalttätige Nachbar sprach immer noch. Drohungen aus und erklärte öffentlich, dass er ihr Land besetzen würde. Das ist die erschreckende Frage für Millionen von armen Menschen in der Welt, die irgendwann einmal durch Gewalt und Drohungen aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben werden. Angesichts dieser Realität und solcher Geschichte möchte ich heute unter anderem das Gesetz Gottes anschauen und einfach staunen, wie herrlich und gut Gott ist. Vor diesem Hintergrund von solchen Geschichten verstehe ich besser, was der Person im Psalm 119 schreibt. Der hat ein Loblied geschrieben über Gottes Gesetz. In Vers 52 und 53 schreibt er: Wenn ich an deine ewigen Bestimmungen denke, o Herr, so werde ich getröstet. Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Wenn wir die Realität dieser Welt anschauen, dann kann man nur eines wünschen: Gott, bitte, greif ein. Greif ein. Und schau, wie Gott selber eingreift in eine ungerechte Welt. Zu Volk Israel. Sie waren mal in Ägypten. Und wie war ihre Lage? Ganz schlimm. Wir werden es lesen. Ich lese es vor aus 2. Mose, Kapitel 1, Vers 7 bis 14. Israel lebt in Ägypten. Und die Kinder Israels waren fruchtbar, prägten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken, und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, sodass ihnen vor den Kindern Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Zu welchem Grund hat der Bundeskanzler von Ägypten sozusagen? Er hat Angst. Und welches Mittel verwendet er? Gewalt. Aha, die Welt hat sich überhaupt nicht geändert. Weltweit wird Gewalt verwendet, um Ziele zu erreichen. Und wenn wir einen Eindruck bekommen möchten, wie es damals für Israel gewesen wäre oder gewesen ist, dann können wir einfach im Internet schauen, wie heutzutage Sklaven in Pakistan und Indien noch immer Ziegel machen. Wie Kinder und Frauen mit Steinen, manchmal über 20 Kilo, 30 Kilo, über ihrem Kopf 14 Stunden am Tag arbeiten müssen. Und wenn sie versuchen zu flüchten, werden sie zurückgebracht mit Gewalt und müssen sie noch mehr arbeiten. Und bei Israel geht es so weit, dass der Pharao sagt, alle männlichen Babys von Israel müssen getötet werden. Wie kann man so eine Lage umschreiben? Furchtbar. Es ist eine Hölle. Und es bringt die Frage hoch: Gott, wo bist du? Gott, siehst du es? Insbesondere siehst du dein Volk, dein eigenes Volk. Ja. 2. Mose, das ganze Buch kann man umschreiben, zusammenfassen, dass Gott sieht, Gott hört. Und Gott greift ein in eine ungerechte Welt. Auch das möchte ich lesen, wie Gott ist. 2. Mose 2, Vers 23 und 25. Wie treu Gott ist. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels. Und Gott nahm sich ihrer an. Und wir wissen, denke ich alle, die Geschichte. Gott befreit sein Volk. Er verwendet 10 Plagen. Und etwas in dieser Geschichte ist auch so typisch. Pharao, diesen neuen Pharao, hat wieder Angst. Ah, meine Arbeitgeber gehen davon. Israel geht weg. Und was tut er? Ich will mehr Gewalt verwenden. Wie heutzutage so viele Frauen, die in Sexsklaverei arbeiten müssen, wenn sie versuchen zu flüchten, kommt wieder mehr Gewalt. Sie bekommen mehr Angst. Das Sklavenvolk Israel muss, als Moses sie mit Gott oder durch Gott befreien möchte, müssen sie mehr Stroh sammeln für ihre eigene Arbeit oder sie müssen dasselbe machen dieses Mal und sie müssen noch genauso viel Arbeit leisten. Gott befreit aber sein Volk und verwendet Plagen. Und was ist das Ziel oder eine der Ziele von diesen Plagen? Dass Gottes Name verkündigt wird über die ganze Welt. Was für einen Name? Ein Name von einem gerechten Gott, ein ehrlicher Gott, einer, der nicht unterdrückt. Und dann, das Volk Israel ist frei, befreit worden. Ist es dann super? Sagt Gott, viel Spaß. Ich überlasse euch selber. Macht, was ihr wollt. Na, das wäre katastrophal gewesen. Schlimm. Zusammengefasst kann man sagen, Gott geht persönlich mit Israel mit. Und eine der Sachen, die er macht, ist sein Gesetz geben. Die 10 Gebote. Und das hat mich in den letzten Wochen so gerührt. Warum? Mit diesen schreckliche Geschichten im Hinterkopf. Sehe ich, wie gut Gott ist. Angesichts dieser Geschichten von Gewalt, Ungerechtigkeit, Unterdrückung. Warum? Laut 2. Mose 12 hat Israel 600.000 Mann Fußvolk. Mann, also ungerechnet Frauen und Kinder. Wahrscheinlich ist dieses Volk so 1,5 bis 2 Millionen, vielleicht noch mehr Menschen. Was würde mit so einer Menge von Menschen, die so sind wie du und ich, passieren, wenn die nach einem Leben von Gewalt und Unterdrückung auf einmal im Freien sind? In einer neuen Situation mit ganz vielen Herausforderungen, in einem Land, das sie nicht kennen. Das wäre ein Boden gewesen, Superboden für Gewalt und Ungerechtigkeit. Gott lässt aber sein Licht strahlen. Er segnet sein Volk mit seinem Gesetz, weil das Gesetz, das ist ein Rahmen für Sicherheit, ein Rahmen gegen Gewalt, ein Rahmen für Frieden und besonders für die Armen, für Waisen, für Witwen, für Sklaven. Übrigens tun wir uns vielleicht manchmal schwer mit so einem Ausdruck wie du sollst nicht, wie in den Geboten. Manchen tun sich schwer. Ich kann mich manchmal auch damit schwer tun. Du sollst nicht. Aber auch so eine Umschreibung habe ich schätzen gelernt. Warum? Gary Horgan, das ist der Gründer von dieser Organisation. Er ist Christ. Er müsste in 1994 musste er zu Ruanda gehen, wo ein Genozid stattgefunden hat. Er musste etwas forschen und eine seiner Aufgaben war in einer Kirche Leichen zu zählen. Lauter Leichen. Er musste zählen und feststellen, was die Todesursache war. Leiche nach Leiche. Maskette. Alle getötet. Er schaut sich diese Situation an. Und er fragt sich, was haben die Leute in so einem Moment gebraucht? Ja, sie haben wahrscheinlich Essen gebraucht. Unterricht. Ein Job. Aber was haben sie am meisten gebraucht? Schutz gegen Gewalt einer, der aufsteht und sagt, du sollst nicht töten. Lass diese Leute leben. Und mit das im Hinterkopf möchte ich die 10 Gebote lesen. Und ich möchte euch fragen, versuchen, euch hineinzuversetzen in eine Situation von Gewalt und Armut. Und dann die 10 Gebote zu hören, als ein Segen von Gott. Als Gott spricht, diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis nach irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte Geschlecht und vierte Glied, derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an viele Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tage hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Kannst du dich vorstellen, als Sklave gebuckelt, Tag, jeden Tag, und dann sagt Gott zu dir, ich segne euch mit einem freien Tag, um die Beziehung mit mir zu pflegen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deine Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Man kann einfach nur sagen, Gott, Yahweh, danke, dass du wirklich das Beste für uns im Sinn hast. Halleluja. Nicht umsonst sagt Moses zu dem Volk Israel etwas Interessantes. Auch das möchte ich noch gerne vorlesen aus 5. Mose 4, Vers 5 bis 8. Moses sagt, siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit ihr nach ihnen handelt in dem Land, in das ihr kommen werdet, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt sie nun und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk? Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr, unser Gott, es tut, so oft wie ihn anrufen? Und dann kommt es, und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Die Völker werden schauen und sie werden es checken. Wow, dieses Gesetz ist gerecht, ist für jeden. Okay, schön, es gibt ein Gesetz. Die 10 Gebote. Ist das aber genug? Reicht das? Nochmals Gary Hogan, derjenige, der IGM gegründet hat, als er in die Welt kam, immer mehr geforscht hat, war seine erste Reaktion oft: Wir brauchen ehrliche Gesetze. Wir brauchen ehrliche Gesetze. Und was erzählten die Leute ihm? Die haben wir schon. Es gibt gute Gesetze in Ruanda, in Äthiopien, Sudan, Kambodscha, Peru. Überall gibt es meistens gute Gesetze. Was ist aber dann das Problem? Die Gesetze werden nicht gehalten. Was fehlt bei Gewalt und Ungerechtigkeit, ist Strafverfolgung oder Gesetzesvollzug. Und wenn wir ehrlich sind, wie würden wir leben ohne Strafverfolgung? Ob wir mit den Corona-Maßnahmen einverstanden sind, das ist nicht meine Frage. Aber wie würden wir damit umgehen, wenn es keine Verfolgung gibt oder Konsequenzen? Wie würden wir uns im Verkehr verhalten, wenn es keine Konsequenzen gibt? Und wie werden die Obrigkeit und Gesetzeshüter leben, wenn sie nicht selber auch untertan vom Gesetz sind? Du und ich, wir brauchen etwas, was wir fürchten. Etwas, was uns sozusagen im Zwang haltet. Und was tut Gott allmächtig? Er befreit sein Volk, er gibt sein Gesetz und er wirkt Gottesfurcht. Und deswegen haben wir unseren Predigtext 2. Mose 20, Vers 18 bis 21 gelesen. Das Volk nimmt es wahr, was passiert. Sie checken alles und sie zittern von ferne. Bevor ein heiliger und gerechter Gott tut man zittern. Und was sagen sie? Mose, tust du bitte mit Gott reden und du erzählst uns. Sonst werden wir sterben. Und was sagt Moses? In Vers 20, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Was ist es jetzt? Nicht fürchten und doch fürchten? Ja. Fürchte nicht donnern. Fürchte die Flammen nicht. Das Lärm nicht. Alles, was passiert, fürchte das nicht. Fürchte Gott. Fürchte Jahwe. Er, der ist und sein wird. Der Lebensgeber und der Lebensnehmer. Er, der spielt mit den Göttern von Ägypten. Er, der die Natur und die Naturkräfte in seiner Hand hat und auch damit spielt. Warum? Damit ihr nicht sündigt. Die Ehrfurcht, die Gottes Macht und Herrlichkeit anerkennt, führt von den Sünden weg. Ein Gesetz bringt an und für sich keine Gerechtigkeit und haltet Gewalt an und für sich nicht zurück. Gottes Furcht schon. Die Frage, die aus diesem Text kommt, für jeden von uns ist: Hast du Gottes Furcht? Hast du es? Nein, das ist nicht dasselbe wie Angst haben. Angst haben wir für einen Tyrann. Angst haben wir für Gewalt. Bei Gott brauchen wir als Gotteskinder keine Angst zu haben. Du kannst auf ihn bauen, gerade weil er gerecht ist. Sein Ja ist Ja und sein Nein ist Nein. Und er ist barmherzig. Er liebt gebrochene Herzen und sagt: Kommt zu mir. Kommt. Super. Und das ganze Volk Israel hat andauernd Gottesfurcht gehabt, oder? Immer Gottesfurcht, nur super gelebt. Nein, was ist das Refrain vom Alten Testament? Immer schickt Gott Leute, Propheten, kritische Leute, die sagen: Stopp, so geht's nicht. So möchte Gott nicht, dass wir leben. Hör auf. Und die Propheten tun auch ständig das Unrecht gegenüber armen Leuten ansprechen. Manche Leute würden vielleicht sagen: Ja, damals, heute sind wir entwickelt. Wir haben Human Rights, Menschenrechte. Jetzt sind wir besser. Aber wenn ich all diese Geschichte lese und Videos schaue und Interviews sehe mit Kindern, die vergewaltigt worden sind, dann kann ich nur eines. Und das ist irgendwie ertrinken in all diesen Geschichten. Und dann bekomme ich Fragen, wo anzufangen. Gibt es Hoffnung? Gibt es auch Hoffnung für mich persönlich? Wenn ich die 10 Gebote nicht immer anschaue oder oft nicht. Und wenn ich einen Riesenmangel an Gottesfurcht habe, Wo gibt es dann Halt? Nicht in der Menschheit. Überhaupt nicht in der Menschheit. Keiner von uns ist auf die Erde gekommen mit einer Natur, der uns retten wird. Bei Gott gibt es Hoffnung, der nicht nur Propheten und kritische Leute schickt. Wir bekommen einen Hinweis beim Berg, wo Mose zwischen dem Volk und zwischen Gott steht. Ein Mittler. Menschen brauchen mehr als Gesetz und Gottesfurcht. Jeder von uns braucht einen Mittler. Gott hat Jesus Christus, seinen Sohn, gesandt als Mittler. Wie schon gesagt, bei der Reinigung. Eines Tages stehst du vor Gott und wenn du dort alleine stehst, viel Erfolg. Jeder Mensch, sogar die Schlachtopfer, sind schuldig, brauchen einen Fürsprecher. Die Bibel erzählt, wie Gott eingreift in eine ungerechte Welt. Eins, er befreit Israel und zeigt die Welt, wie er ist. Zwei, er gibt ein Gesetz, nicht nur für Israel, für das ganze, die ganze Menschheit. Drei, er wird Gottesfürcht. Vier, er gibt einen Mittler, Jesus Christus. Und wie lebt Jesus Christus? 100% Gottesfurcht? Haltet die Gebote 100% und befreit sein Volk. Und er befreit uns aus der Sklaverei von Sünden. Das tiefste Problem von Ungerechtigkeit in der Welt ist unsere Herzen. Jeder von uns trägt sein Herz mit sich. Gott tut es aber ändern. Hier auf dieser Erde schon. Durch den Prozess von Heiligung mit dem Heiligen Geist. Und es wird auf der neuen Erde, im Himmel wird es vollständig sein. Und dieser Jesus ist selber mit Gewalt und ohne einen ehrlichen Prozess gefoltert worden am Kreuz. Nirgendwo kommt Gott so nahe in diese Welt voller Leid als in Jesus Christus am Kreuz, wo er für Menschen leidet und Gerechtigkeit möglich macht. Klaas, was möchtest du mit dieser Predigt eigentlich erreichen? Das habe ich mich gefragt beim Anfang und dass ich es fast zu Ende geschrieben habe. Ihr könnt selber sagen, ob es mir gelungen ist oder nicht. Ich wollte versuchen, ein wenig Bewusstsein zu wecken, wie viel Ungerechtigkeit es auf dieser Erde gibt. Vor allem in Afrika, Südamerika, Asien, aber auch bei uns. Und ich wollte ein bisschen erklären, wie Gewalt so eine große Rolle spielt. Das war neu für mich. Ich habe auch immer gedacht, Armut, Leute in Armut, ja, haben wahrscheinlich kein Geld, kein Essen, keine Schule. Na, Gewalt ist das große Problem. Und ich wollte versuchen, ein Bewusstsein zu wecken für Gottes Herrlichkeit. Wie er befreit, wie er sein Gesetz gibt, wie er Gottes Furcht wirkt und wie er Jesus sandt. Die Gefahr ist, wenn man so ein Thema anspricht, wie ich gerade in einer Predigt, wenn ich so ein Thema anschneide, dass ich zu viel sagen möchte, als ob ich die Welt verstehe, als ob ich Gott verstehe. Nein, je mehr ich lese, je mehr ich checke, wie wenig ich verstehe. Wenn ich Videos anschaue und Geschichten höre, dann bleibt der Frage bei mir, Gott, mein Gott, warum? Und das ist eine gerechte Frage. Und ich hoffe, dass wir alle die Frage so ab und zu haben, wenn wir Geschichten hören. Diese Frage bleibt bestehen, bis Jesus Christus zurückkommt. Bis die ganze Welt vor seinem Thron kommt. Und ehrlich gesagt, ich freue mich. Brauchen wir dann keine Angst zu haben? Nein. Wenn wir Gott fürchten, brauchen wir keine Angst zu haben. Mit Gottes Furcht kommt jeder von uns vor Gottes Thron. Und dort ist Jesus, der Auferstandene. Hast du ihm angenommen? Glaubst du an ihn? Dann bist du angenommen worden als Kind Gottes. Und dann tut Gott dich mit seinen gerechten, unbarmherzigen Armen umarmen und sagen, mein Kind, ich hab dich vergeben. Es ist vollbracht. Wem kann vergeben werden? Jeder. Der gewalttätige Nachbar von Susanne in dieser Geschichte, die ich erzählt habe, kann vergeben werden. Die meist schreckliche Person kann vergeben werden. Das ist Gott. Was verlangt Gott von seinen Kindern? Was verlangt Gott auch von dir? Dass du jeden Tag die schöne Beziehung mit ihm pflegst. Und wenn du Warum-Fragen hast, dass du damit nicht sitzen gehst, aber fließt in den Armen von Gott. Aber dort möchte Gott dich nicht behalten. Nein, Gott hat immer Leute gesandt. Moses, die Propheten, das Volk Israel ist sozusagen in die Welt gesandt, um Gottes Gerechtigkeit zu zeigen und seine Herrlichkeit. Und er möchte auch dich verwenden für sein Reich. Hast du Fragen darüber oder weißt du nicht genau, was du machen kannst? Bete zu Gott. Rede miteinander. Nimm Zeit, Sachen zu überlegen. Gottes Wort ist klar. In Micha 6, Vers 8 ist ein bekannter Vers. Es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Noch einmal eine Zusammenfassung. Gott greift ein in eine ungerechte Welt. Er befreit, er segnet mit seinem Gesetz, er wirkt Gottesfurcht, er sendet seinen Sohn als Mittler, Jesus Christus, und der ist gerade auf seinem Thron, bei Gott. Und das ist ein Thron, wie es in Ewigkeit wird. Er wird kommen und sein Reich wird völlig anbrechen. Und was hat er in seiner Hand? Das Zepter seines Reiches. Und das ist ein Zepter von Recht. Ich glaube wirklich, ich bin fest davon überzeugt, nur bei Jesus und in seinem Reich gibt es Hoffnung. Halleluja. Amen.